sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns auch das Wort Gottes hören und den Predigttext lesen aus Johannes 4, Verse 43 bis 54. Johannes 4, Verse 43 bis 54. Nach den zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa, denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Er kam nun wieder nach Kana in Galiläa, wo er das Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war in Kapernaum ein königlicher Beamter, dessen Sohn krank war. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Jesus sprach nun zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Der königliche Beamte spricht zu ihm: Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm: Geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Aber schon während er hinabging, kamen ihm seine Knechte entgegen und berichteten, dass sein Junge lebe. Er erforschte nun von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden sei. Und sie sagten zu ihm: Gestern zur siebten Stunde verließ ihn das Fieber. Da erkannte der Vater, dass es in jener Stunde war, in der Jesus zu ihm sagte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Dies tat Jesus wieder als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Gott segne seine Worte an uns. Jedes Buch, das geschrieben wird, hat einen bestimmten Zweck. Ja, der Autor eines Buches verfolgt immer ein bestimmtes Ziel mit dem, was er schreibt. Man schreibt eine Biografie, um eine bewegende Lebensgeschichte aufzuzeigen. Man schreibt einen Krimi, um durch Spannung zu unterhalten. Man schreibt einen Artikel, um vielleicht die Bevölkerung zum Nachdenken zu bringen. Und auch der Apostel Johannes, der unter der Leitung des Heiligen Geistes das Johannesevangelium verfasste, hat uns am Ende des Briefs aufgezeigt, wozu diese ganzen Berichte niedergeschrieben worden waren. Lesen wir einmal Johannes 20, Verse 30 und 31. Dort gibt er uns das Ziel vor. Johannes 20, 30, 31 schreibt Johannes: Auch viele andere Zeichen hat nun Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, also diese Berichte, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch diesen Glauben Leben habt in seinem Namen. Ja, das Ziel dessen, was Johannes niedergeschrieben hat, ist der Glaube an Jesus als Christus und Sohn Gottes, um durch diesen Glauben ewiges Leben zu haben. Und deshalb kämpft Johannes auch in seinem ersten Brief gegen die Irrlehrer, welche die wahre Identität Christi abgestritten haben. Deswegen fragt er in 1. Johannes: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Es geht Johannes darum zu zeigen, Jesus ist der verheißene Messias, Jesus ist der Christus, der Retter der Welt. Ja, wir sehen in den vorangehenden Kapiteln, dass es verschiedene Arten von Glauben gibt. Um es kurz zu fassen, es gibt falschen Glauben und echten Glauben. Es gibt rettenden Glauben und es gibt einen Glauben, der nur so aussieht wie Glaube, aber keiner ist. Johannes konfrontiert uns immer wieder in seinem Evangelium mit der Frage: Was ist wahrer Glaube? Was ist rettender Glaube? Ja? Und ein Autor hat es mal ganz deutlich gesagt, und das stellen wir mal voran: Rettender Glaube sucht Gott als sein höchstes Gut. Rettender Glaube sucht Gott als sein höchstes Gut. Und dieses Suchen ist nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern es ist ein lebenslanges Fragen, Suchen und Anklopfen. Das ist rettender Glaube. Wir wollen uns jetzt kurz die Vorgeschichte noch einmal vor Augen halten. Jesus hatte sich auf den Weg nach Galiläa gemacht. Und wir lesen in Kapitel 4 am Anfang, dass Jesus durch Samaria ziehen musste. Und dieses Musste hängt nicht damit zusammen, dass da Straßenbauten waren, Denn eigentlich gab es mindestens zwei Wege, die um Samaria herumführten, von Judäa nach Galiläa. Aber Jesus musste durch Samaria ziehen, weil er eine Frau treffen musste. Dieses Musste zeigt uns, dass Gott in seinem Ratschluss wirkt, dass Gott diese Situation herbeiführt. Und Gott und Jesus trifft diese Frau. Jesus wollte diese Frau treffen. Deswegen musste er durch Samaria ziehen. Und wir sehen, wie sich in dieser Stadt, aus der die Frau kommt, eine Erweckung vollzieht. Ja? Sie hatten Jesus erkannt als den, der in Wahrheit ist, der Retter der Welt. In Vers 42 von Kapitel 4 sagen die Menschen aus Sychar, dieser samaritischen Stadt: Wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wir wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Ja. Es kam also zu einer Erweckung in dieser Stadt Sychar. Sie glaubten ihm um seiner Worte willen und kommen zu dieser rettenden Erkenntnis: Jesus ist der Retter der Welt. Sie waren wahrhaft gläubig geworden. Und nach zwei Tagen, die Jesus in dieser Stadt verbringt, macht er sich auf, um sein Reiseziel Galiläa zu erreichen. Das erfahren wir in den ersten Versen von unserem Text. Nach zwei Tagen aber zog er von dort weg nach Galiläa. Galiläa liegt nördlich von Samaria und ist sozusagen das Heimatland von Jesus gewesen. In Galiläa liegt Nazareth, also die Stadt, in der er aufgewachsen war. In Galiläa war sein Heimatland. Und gleich im Anschluss, in Vers 44, erfahren wir, dass Jesus vorsätzlich dorthin geht. Lesen wir einmal Vers 44. Denn Jesus selbst bezeugte, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat. Nun, an dieser Stelle gibt es einige Probleme mit den deutschen Übersetzungen. Einige deutsche Übersetzungen übersetzen statt denn zwar. Das Wörtchen denn übersetzen einige mit zwar. Aber wenn man das macht, verändert man den Sinn des Textes. Denn das Wörtchen, das hier steht, hat eigentlich immer eine begründende Bedeutung. Ja? Entweder es heißt denn oder nämlich. Einige Übersetzungen haben einfach uminterpretiert, was manchmal gefährlich sein kann, weil man dann nämlich das Ziel des Autors nicht ganz erkennt. Gleich im nächsten Vers kommt das Wort nämlich wieder vor. Und dort übersetzen eigentlich alle mit denn. Denn auch sie kamen zu dem Fest. Lass uns also festhalten, dieser Text bedeutet nicht, beziehungsweise dieser Vers bedeutet nicht, obwohl Jesus wusste, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat, ging er dorthin, sondern weil Jesus wusste, dass ein Prophet im eigenen Vaterland kein Ansehen hat, keine Ehre hat, ging er nach Galiläa. Das klingt natürlich erstmal sehr eigenartig auf den ersten Blick. Was es aber auf jeden Fall heißt, ist, dass Jesus vorsätzlich nach Galiläa ging. Interessanterweise wird uns als Grund die dort fehlende Ehre für ihn genannt. Weil ein Prophet im eigenen Vaterland nichts gilt, ging Jesus dahin. Gott will uns an dieser Stelle etwas zeigen. Er will uns etwas deutlich machen. Ja, wir erfahren aus den anderen Evangelien, dass Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth immer auf Unglauben gestoßen ist und Widerstand. Matthäus 13, da sehen wir diese Situation. Jesus kommt nach Nazareth, kommt in die Synagoge, um zu lehren. Was war die Reaktion? Wir lesen dort, sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus erwidert darauf, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. In unserem Text geht es um Galiläa, es geht um sein Vaterland. Und dort, im ganzen Land Galiläa, hatte Jesus kein Ansehen. Man gab ihm nicht die Ehre. Und umso erstaunlicher ist es, was wir im nächsten Vers lesen. Als er nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf. Ja? Als er nach Galiläa kam, nahmen die Galiläer ihn auf, da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Denn auch sie kamen zu dem Fest. In Kapitel 2 lesen wir davon, dass Jesus auf dem Passafest nach der Tempelreinigung einige Wunder vollbracht hatte. Ja, und einige von den Galiläern waren da gewesen und hatten die Wunder gesehen. Und jetzt lesen wir, dass die Galiläer ihn aufnehmen. Jetzt könnte man denken, super, Gottes Reich breitet sich weiter aus. Die Erweckung schwappt über von Samaria nach Galiläa. Preis den Herrn. Könnte man denken. Aber hatten wir nicht einen Vers zuvor gelesen, dass Jesus in seinem Vaterland keine Ehre hat, kein Ansehen hat? Und jetzt sehen wir, die Galiläer nehmen ihn auf. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite bezeugt Jesus, dass ein Prophet im eigenen Vaterland nichts gilt, und auf der anderen Seite sehen wir jetzt die Reaktion der Galiläer, sie nehmen ihn auf. Und scheinbar auch ganz freudig. Wir sehen hier etwas sehr Gefährliches und Trauriges zugleich, was auch unseren ersten Predigtpunkt bildet, nämlich ein Glaube, der Gott nicht ehrt. Ein Glaube, der Gott nicht ehrt. Schauen wir uns nochmal Verse 44 und 45 an. Der Text gibt uns diese Spannung vor, damit wir zum Nachdenken kommen. Damit wir zum Nachdenken kommen darüber, wie das zusammenpasst, wie Vers 44 und Vers 45 zusammenpassen. Wie passt es zusammen, dass auf der einen Seite ein Prophet im eigenen Vaterland nichts gilt und auf der anderen Seite die Galiläer Jesus jetzt aufnehmen? Ich denke, den Vers kennen wir alle aus Johannes 1. Da lesen wir, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Wieder könnte man denken, lesen wir das jetzt nicht hier? Die Galiläer nehmen ihn auf. Aber auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht, die Reaktion der Galiläer bildet in Wahrheit einen krassen Gegensatz zu dem, was wir in Samaria gesehen haben. Was in Samaria geschehen war. Wir werden uns jetzt ansehen, wie ich zu diesem Schluss komme. Wir sehen bei den Galiläern einen Glauben, der nicht Gott ehrt. Einen Glauben, der nicht Christus als Dreh- und Angelpunkt hat, sondern irgendetwas anderes. Wir sehen auch sehr schnell, was es ist. Es sind Wunder. Es geht ihnen um Wunder, um Zeichen, um Heilungen, um Dämonenaustreibungen. Und Jesus tadelt sie in Vers 48 dafür. Ja, er sagt ihnen, wenn ihr nicht Wunder und Zeichen seht, so werdet ihr nicht glauben. Also, obwohl sie ihn aufnehmen, geben sie ihm nicht die Ehre. Obwohl sie ihn aufnehmen, geben sie ihm nicht die Ehre. Und das deswegen, weil sie so auf Zeichen und Wunder fixiert sind und nicht auf Christus. Es könnte sogar sein, dass Johannes die Aussage, dass sie ihn aufnehmen, ironisch meint. Weil eigentlich sehr deutlich wird, dass die Galiläer Jesus nicht um seine Person willen aufnehmen. Es geht ihnen um die Wunder, die er vollbringt. Sie hatten die Wunder gesehen und sie waren begeistert davon. Sie waren begeistert. Wir lesen am Ende von Kapitel 2, dass die Leute an ihn glaubten. Die Menschen auf dem Passafest glaubten an ihn. Und weswegen? Als Grund wird dort angegeben, aufgrund der Wunder und Zeichen. Und vielleicht erinnern wir uns, was die Reaktion Jesu auf diese Begeisterung war. Für diese Wunder. Dort steht, er vertraute sich ihnen nicht an, denn er sah ihr Herz. Er vertraute sich ihnen nicht an, denn er sah ihr Herz. Er sah ihre Motive, ihr Verlangen. Er wusste genau, dass das Zentrum ihrer Sehnsucht nicht er, sondern seine Wunder waren. Und diese Begebenheit am Ende von Kapitel 2 ist fast eine identische Situation zu der, was wir jetzt sehen. Denn auch das Motiv der Menschen, Jesus aufzunehmen, ist sehr fragwürdig. Ja, was sagt uns der Text darüber? Warum nehmen die Menschen ihn auf? In Vers 45, sie nahmen ihn auf, da sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte. Scheinbar nahmen sie ihn auf, äußerlich nahmen sie ihn auf, aber in Wirklichkeit war ihre Sympathie für Christus nicht mehr als eine offenkundige Ablehnung, die wir auch bei den Judäern gesehen hatten. Ablehnung muss sich nicht sofort in offenkundiger Rebellion zeigen. Sie kann auch sehr sanft sein. Wenn man Christus nicht um seiner Person willen aufnimmt, lehnt man ihn eigentlich ab. Geschwister, wir sehen hier etwas sehr Ernstes. Man kann Christus äußerlich aufgenommen haben, angenommen haben, ohne jemals wirklich von ihm erfasst worden zu sein. Es ist wahr, die Galiläer nahmen ihn auf, aber die Ehre, die ihm zusteht, gaben sie ihm nicht. Welche Ehre ist das? Es ist die Ehre, die darin liegt, wenn ein Mensch an Jesus Christus als Sohn Gottes glaubt, als den Retter der Welt. Dann bedeutet es das, was Martin Luther in seiner Vorlesung über den Galaterbrief gesagt hat, Gott die Ehre zu geben, bedeutet Gott zu glauben. Und zwar das zu glauben, was die Bibel über Christus sagt. Und was sahen die Galiläer in ihm? Ein Mann, der große Wunder tut. Ein Wunderheiler. Und dazu kommt noch, dass Galiläa seine Heimat ist. Und darauf kann man ja auch noch ein bisschen stolz sein. Ist einer von uns. Ja. Aber in Wahrheit gehören sie zu denen, die ihn nicht aufnahmen. Zumindest nicht als den, der er in Wahrheit ist. Nämlich der Retter der Welt, der verheißene Christus und der Sohn David. Für sie gilt, was wir in Johannes 1 auch lesen. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Hier liegt der große Unterschied zu den Samaritern, die nicht auf Wunder aus waren. Sie glaubten ihn um seiner Worte willen und glaubten, dass er der Retter der Welt ist. Sie nahmen ihn wirklich auf und ihnen gab er die Macht, Gottes Kinder zu heißen. Und der Text stellt uns unmittelbar vor die Frage, warum ich Jesus Christus angenommen habe, warum ich Jesus Christus aufgenommen habe. Was hat mich zu ihm hingetrieben? Wisst ihr, es ist ungemein wichtig, sich diese Frage zu stellen, denn ich bin mir sicher, dass ein Großteil von Namenschristen, die Christus scheinbar aufgenommen haben, ihr Herz hat nie Feuer gefangen für ihn. Sie haben ihn scheinbar angenommen, aber eine wirkliche Liebe zu diesem Jesus haben sie nie entwickelt, haben sie nie gehabt. Sie haben ihn scheinbar angenommen, doch ihr Herz blieb kalt und leer, weil sie ihn aus irgendwelchen anderen Gründen aufgenommen haben, weil sie sich vielleicht Segnungen davon versprochen haben, weil sie sich vielleicht die festen Strukturen des Christentums versprochen haben. Sie nennen sich Christen und doch ist es eine tiefe Leere in ihren Herzen. Was hat mich zu Christus hingetrieben? Ist wirklich Gott das höchste Gut? Ist Christus das Zentrum meines Glaubens? Oder ist es irgendwas anderes, was ich mir von Christus versprochen habe? Ja, viele antworten auf die Frage, warum sie Jesus angenommen haben, mit den Worten, ich will in den Himmel. John Piper hat zu dieser Sache einmal gesagt, wenn du eines Tages in den Himmel kommen solltest und Jesus wäre nicht da, würde es dich stören. Ja? Würde es uns stören, wenn wir in den Himmel kommen würden und Christus wäre nicht da? Was ist das Ziel? Was ist die Sehnsucht? Was ist mein Verlangen meines Glaubens? Was sind die Dinge, die mich dahin getrieben haben, Jesus anzunehmen? Lass uns unseren Glauben überprüfen, so wie Paulus uns auffordert im Korintherbrief. Lass uns prüfen, ob wir wirklich in diesem Glauben stehen, der Gott ehrt. Und es kommt noch eine Frage auf, wenn man sich diesen Text ansieht. Kann es zu einem Problem werden, wenn man sozusagen mit Jesus aufwächst? Wenn man quasi von Geburt an jedes Detail über Jesus mitbekommen hat. Bitte versteht mich nicht falsch, es ist eine große Gnade und ein großer Segen, wenn man von Anfang an den christlichen Glauben mitbekommt. Das ist nicht der Punkt. Unser Herz ist der Punkt. Unser sündiges Herz ist der Punkt. Ja, im Leben Jesu hat sich das deutlich bewahrheitet. Die Bewohner von Nazareth nahmen ihn nicht an. Sie ärgerten sich an ihn. Und sogar seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. Wenn wir uns Johannes 7, Vers 5 ansehen, können wir das mal aufschlagen, da sprechen die Brüder Jesu zu ihm und fordern ihn auf, er soll in die Stadt gehen und auftreten, er soll seine Wunder präsentieren. Sie sind begeistert von den Wundern Jesu. Und in Vers 5 steht die Begründung dafür, warum sie so reden. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Das muss uns mal klar werden. Der Grund für die Begeisterung von seinen Brüdern ist ihr Unglaube. Ja? Seine eigenen Brüder glaubten nicht an ihn. Es war eine tote Begeisterung für Wunder. Und trotz der scheinbaren Nähe zum christlichen Glauben kann man sehr oft sehen, wie Menschen, die eigentlich alles wissen über Jesus, die sehr viel Information bekommen haben, nie beginnen, mit ihrem Herzen und ihrem Leben Christus die Ehre zu geben. Traurigerweise bleiben leider Menschen, die von Anfang an das Evangelium gehört haben, innerlich unberührt. Sie sind an alles gewöhnt. Alles wird zur Routine. Sie haben keine Leidenschaft mehr für die Sache Gottes. Es ist alles nur Routine. Sie sitzen in den Reihen und meinen, der Glaube verändere sich ja nicht, also brauche ich ja auch nicht wachsen. Sie nicken normalerweise alles ab. Sie können sogar ein Datum nennen, wann sie sich bekehrt haben. Sie scheinen wirklich gläubig zu sein und doch, sie haben Jesus nie wirklich aufgenommen. Und deswegen will uns der Text auffordern, wach auf. Wach auf und überprüf dich, ob du wirklich Christus als das Zentrum deines Glaubens kennst. Dass du ihn als deinen ganzen Schatz kennst. Wir müssen überprüfen, ob wir wirklich in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben. Natürlich kommt jetzt die Frage auf, was denn dann mit Wundern ist. Hatten wir nicht am Anfang gehört, dass die Wunder, die Berichte von den Wundern gerade dazu niedergeschrieben worden waren, um den Glauben an Jesus als Christus zu bewirken? Sollen wir jetzt Wunder ernst nehmen oder sollen wir einfach sie alle verneinen? Und ich denke, dass uns das Wort Gottes als nächstes zeigt, wie wir mit Wundern umzugehen haben. Ab Vers 46 lernen wir eine neue Person kennen. Einen Mann, dessen Sohn im Sterben liegt. Er hat Fieber. Und Johannes nennt ihn einen königlichen Beamten, der in Kapernaum lebte. Wahrscheinlich handelt es sich bei diesem Mann um einen Angestellten des Königs Herodes. Und er hört, dass Jesus in Kana ist und macht sich auf den Weg. Von Kapernaum nach Kana, das sind ungefähr 25 Kilometer. Er läuft los. Und jetzt trifft er auf Jesus und was wir im Folgenden sehen, ist wirklich eine erstaunliche Begegnung. Wir lernen an diesem königlichen Beamten, was es heißt, Christus mit ganzem Herzen zu glauben. Was auch unseren zweiten Predigtpunkt bildet, der Glaube, der Gott ehrt. Das sehen wir an diesem Mann jetzt hier. Der Mann kommt zu Jesus, dieser königliche Beamte kommt zu Jesus und bittet ihn, nach Kapernaum zu kommen, um seinen Sohn zu heilen. Das lesen wir in Vers 47. Als dieser gehört hatte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen sei, ging er zu ihm hin und bat, dass er herabkomme und seinen Sohn heile, denn er lag im Sterben. Es ist wirklich ein ernstes Anliegen. Ja, dem Mann geht es nicht in erster Linie darum, zu sehen, wie sein Sohn geheilt wird. Es geht ihm nicht um das Wunder, sondern es geht ihm einfach darum, mein Sohn ist krank, er soll gesund werden. Und er scheint fest davon überzeugt zu sein, dass Jesus dieses Wunder vollbringen kann. Und interessant ist jetzt die Reaktion von Jesus in Vers 48. Dort lesen wir, dass Jesus zu ihm spricht, zu diesem königlichen Beamten. Und doch meint er die um ihn stehenden Galiläer. Da steht, Jesus sprach nun zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so werdet ihr nicht glauben. Obwohl er den Mann anspricht, wird durch die Anrede deutlich, dass er alle damit meint, die sich gerade um ihn scharen, um Wunder und Zeichen zu sehen. Er tadelt sie dafür, dass sie auf Wunder fixiert sind. Sie suchen Wunder und Zeichen und nicht Rettung. Sie sind begeistert von Wundern und Zeichen und erkennen ihr Sündenelend nicht. Und es scheint fast so, als wolle Jesus durch diese deutliche Ansage den Unterschied verstärken zu dem, was wir als nächstes sehen. Er sagt, ihr werdet nicht glauben, wenn ihr nicht Wunder seht. Und der Mann lässt jetzt nicht locker, dieser Vater lässt nicht locker, es geht um seinen Sohn. Ab Vers 49 lesen wir, der königliche Beamte spricht zu ihm, Herr, komm herab, ehe mein Kind stirbt. Und Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Geschwister, innerhalb dieser beiden Verse sehen wir, was wahrer und rettender Glaube ist. Innerhalb dieser beiden Verse. Das ist ein Glaube, der Gott ehrt. Ist uns aufgefallen, wie Johannes, der Autor des Evangeliums, hier formuliert in Vers 49? Der königliche Beamte wendet sich an Jesus und nennt ihn Kyrios. Herr, Kyrios ist die Bezeichnung, die er für seinen König benutzte. Und er wendet sich jetzt auf Jesus an. Er ist mein Herr. Und Johannes formuliert das innerhalb eines Verses, innerhalb einer Passage, damit uns das direkt ins Auge fällt. Der königliche Beamte, der eigentlich einen irdischen König hat, nennt Christus Kyrios. Herr. Er akzeptiert Jesus als Herrn, als seinen König, als seinen Kyrios. Das ist wirklich erstaunlich. Und es ist das erste Wesensmerkmal eines wahren Glaubens. So gibt man Christus die Ehre, die ihm gebührt, wenn man ihn als Herrn anerkennt. Und unmittelbar danach wird uns das zweite Merkmal genannt. Jesus sagt, geh hin, dein Sohn lebt. Und wie reagiert der Mann? Kein Hinterfragen, keine weitere Überlegung. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte, und ging hin. Er ging dahin. Das Wort des Sohnes Gottes reichte ihm aus. Er brauchte nichts zu sehen. Die Worte des Königs, des Kyrios, waren ihm genug. Was der König spricht, wird ausgeführt. Was Gott spricht, geschieht. Er brauchte nichts zu sehen. Ihm war klar, dass die Worte des Königs zur Erfüllung kommen. Und schon oft haben wir vielleicht die Definition des Glaubens aus Hebräer 11, Vers 1 gehört und gelesen. Und hoffentlich kennen wir sie alle. Und es ist genau das, was wir bei diesem Vater sehen. Was ist Glaube? Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ein Glaube, der sich an das Wort Gottes klammert, ist ein Glaube, der Gott ehrt. Weil Christus selbst das Wort ist. Und indem ich mich mit allem, was ich bin, auf das Wort Gottes stütze, mache ich eine Sache klar. Mir genügt Christus. Mir genügt Christus. Ein Glaube, der sich auf das Wort Gottes stützt, sagt, ich habe alles in diesem König, in meinem König Jesus Christus gefunden. Und wir haben manchmal die Meinung, dass sich der Glaube, der sich allein auf das Wort Gottes stützt, ein bisschen mager ist. Vielleicht zu intellektuell. Ein bisschen zu trocken. Wir wollen Gott doch erleben. So hört man oft. Ist ein Glaube, der sich nur auf Gottes Wort stützt, nicht etwas langweilig, ein bisschen einseitig vielleicht? Aber Geschwister, eins ist klar, Menschen, die so reden, haben noch nie die Kraft und das Leben erlebt, welches dem zufließt, der sich vollkommen auf die Worte Gottes einlässt. Oder sie haben es vergessen. Die Heilige Schrift kann nicht langweilig sein, weil Gott nicht langweilig ist. Sie kann nicht leblos sein, weil Gott selbst das Leben ist. Gott spricht durch dieses Buch zu uns. Verstehen wir das? Der allmächtige, heilige, wunderbare, dreieinige Gott spricht durch sein Wort zu uns, auch heute. Es hat dieselbe Geltung zu allen Zeiten. Und natürlich, wir werden es alle bejahen, wenn man gefragt wird, ob die Bibel Gottes Wort ist. Aber sehr oft verleugnen wir die Kraft des Wortes Gottes. Wir trennen zwischen Wahrheit und Realität. Wir sagen, ja, es ist wahr, die Bibel ist Gottes Wort. Aber ob sie wirklich Auswirkungen hat auf mein Leben, das bezweifeln wir oft innerlich. Wir trennen zwischen der Wahrheit und der Wirklichkeit. Aber wenn Gott spricht, dann geschieht's. Gott trennt nicht zwischen Wahrheit und Realität. Sein Wort ist wahr. Und was er spricht, geschieht. Das sehen wir schon in der Schöpfung. Und die Heilige Schrift selbst bezeugt die Kraft, die von ihr ausgeht, weil sie Gottes Wort ist. Hebräer 4, Vers 12. Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis Seele und Geist geschieden sind. In dem Psalm 19, den wir gelesen hatten, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und belebt die Seele. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Und sie machen uns sehend. Jeremia 10, Vers 12. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht. Welche Kraft ist das? Es ist sein Wort. Und in Jeremia 23 lesen wir, ist mein Wort nicht wie ein brennendes Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Gott identifiziert sich vollkommen mit seinem Wort. Geschwister, klein von Gottes Wort zu denken, bedeutet automatisch, klein von Gott zu denken. Und Gottes Wort gering zu achten, bedeutet Gott zu verachten. Gottes Wort ist nicht einfach Information, es ist Kraft. Es ist eine Macht, die so stark ist, dass nichts vor ihr bestehen kann. Und es ist sehr traurig, dass Christen, die doch eigentlich wissen müssten, dass Gott sie durch sein Wort ins Leben gerufen hat, beginnen, am Wort Gottes zu zweifeln. Und das Wort Gottes runter zu reduzieren in ihren Gottesdiensten, in ihrem eigenen Leben. Das, was sie ins Leben gerufen hat, das verachten sie plötzlich. Und die Verse 52 und 53 in unserem Text zeigen uns, wie wirksam Gottes Wort ist. Jesus hatte gesprochen, dein Sohn lebt. Und der Mann macht sich auf den Weg und er begegnet seinen Knechten. Und von ihnen erfährt er, dass es dem Sohn besser geht. Und er sieht, dass es genau zu der Stunde war, wo Jesus gesprochen hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte, er und sein ganzes Haus. Sich auf das Wort Gottes einzulassen, bedeutet sich völlig auf Christus einzulassen. Das sehen wir bei diesem Mann. Er wusste genau, Gottes Worte, die Worte Jesu werden Wirkung haben. Und er und sein ganzes Haus glaubten. Und wir sehen jetzt diese letzte Sache noch. Ich komme zurück zu der Frage, was dann mit Wundern ist. Und jetzt wird deutlich, was mit Wundern ist. Im Glauben auf dem Wort, im Glauben, der auf dem Wort aufbaut, sind Wunder nicht ausgeschlossen. Sondern gerade hier kriegen sie ihre richtige Geltung. Gerade im Glauben, der auf dem Wort aufbaut, kriegen Wunder ihre richtige Geltung. Jemand, der sich auf das Wort Gottes einlässt, wird zu jeder Zeit mit dem wunderbaren Wirken Gottes rechnen. Zu jeder Zeit. Und jemand, der Gottes Wort wirklich schätzt und mit Gottes Wort lebt, erlebt jeden Tag Wunder, wenn er Gottes Wort liest. Und dieser Glaube ist der Glaube, der Gott ehrt. Und Geschwister, ich will uns Mut machen. Ich will uns Mut machen, zum einen denen, die schon lange im Glauben sind, oft meinen wir, wir wüssten schon so viel, Gott könne uns nicht mehr so wirklich überraschen und begeistern durch sein Wort. Schauen wir uns David an, wie er nach Jahren des Glaubens sagt, deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Und auch zu den jungen Menschen will ich sagen, wir sind oft so fixiert auf irdische Dinge und wir wollen uns nach allen möglichen Dingen ausstrecken, die uns die Welt anbietet, werden wir das Wort Gottes immer mehr vergessen. Und da will ich uns wieder ermutigen, schauen wir uns David an, was er sagt. David sagt im Neudeutsch, Gott, dein Wort ist mir lieber als Millionen von Euros. Gott, dein Gesetz ist mir lieber als Tausende von Silberstücken. Ich will uns ermutigen, heute den Reichtum und die Herrlichkeit und die Kraft des Wortes Gottes neu zu entdecken, damit unser Glaube wieder belebt wird. Damit in unserem Glauben wieder Christus ins Zentrum gerückt wird. Denn sehen wir uns das Wort Gottes an. Wer ist das Zentrum des gesamten Wortes Gottes? Es ist Christus. Und deswegen ist ein Glaube, der sich auf das Wort Gottes gründet, ein Glaube, der alles in Christus selbst hat. Und das ist ein Glaube, der Gott ehrt. Wenn ein Mensch Christus als Herrn, als König anerkennt, wenn er sich voll und ganz auf Gott einlässt, indem er seinem Wort vertraut. Und Geschwister, lasst uns doch mit Gottes Hilfe dafür kämpfen, dass in unseren Familien, in unseren Gemeinden wieder Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Auf das Christus im Mittelpunkt steht. Wollen wir uns doch neu begeistern lassen von seinen Worten, mit Freude erfüllt werden. Denn auf Christus schauen können wir nur, indem wir auf Gottes Wort hören. Und ich glaube, dass der königliche Beamte und sein ganzes Haus ein neues Lebensmotto hatten, welches wir auch bei David finden. Im Psalm 119, 93 lesen wir, ewig werde ich deine Worte nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ewig werde ich deine Worte nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Der gnädige Gott helfe uns, dass wir diese Sehnsucht und diese Freude an seinem Wort immer wieder neu in uns wecken, damit wir durch diese Freude an seinem Wort ihn ehren. Amen.
Amen.